Herzlich willkommen zu dieser 200 und schieß mich totsten Folge von Europe Calling, der Europas größter politischer Webinarreihe. Und dieses Mal mit einem ganz besonders spannenden Thema. Während wir uns hier treffen, findet in München Europas größte Solarmesse statt, die Intersolar, die ist eigentlich viel mehr als nur eine Solarmesse. Da geht es inzwischen um die ganze Bandbreite erneuerbarer Energien. Und diesmal mit einer großen Sonderschau, die die Frage stellt, wie können wir mit den Erneuerbaren nicht nur Wind und Speicher und Sonnenenergie zubauen, sondern wie kann ein erneuerbares Stromsystem wirklich aussehen? Und dazu wurde eine große Studie in Auftrag gegeben, die darüber eine Sonderschau auch zu sehen ist. Aber wie das eben bei einer Messe ist, man braucht ein Ticket, man muss da hinfahren. Und ich sage euch, ich war bis gestern da, es ist super voll. Dann bin ich natürlich in diesem blöden Bahnchaos gestrandet in Hannover, ja. Aber die Schau ist super. Und das intellektuelle Zentrum dieser Schau ist eine Studie und der Autor dieser Studie ist hier, Dr. Christoph Kost. Und wir haben ihn eingeladen, Europe Calling, die Grünen und meine geschätzten Kolleginnen im Europaparlament, Jutta Paulus und Micha Bloß, um insgesamt jetzt über 6.600 Personen dazu zu bringen, sich bei dieser Gluthitze anzumelden, um Dr. Kost zuzuhören. Denn wir alle erleben ja immer wieder, wie schwierig es ist. Was macht ihr denn in der Dunkelflaute? Ach, da sind nur viel weniger Sonnenlicht und Windenergie zu bestimmten Tagen und Stunden. Wie soll das denn jemals funktionieren? Und dann der Flatterstrom und die ganzen Argumente, ihr kennt sie alle. Und das Interessante ist, Fraunhofer, also das ISE-Institut, hat das in ein Modell integriert, um darzustellen, wie ein erneuerbares Stromsystem tatsächlich aussehen kann. Und deshalb treffen wir uns hier, um das zu lernen. Wie immer bei Europe Calling, und ich werde hier aufgeklärt von unserem Allround-Geschäftsführer Max Fries. Und Mitgründer ebenso. Das 264. Mal ist das hier. Und wie immer bei Europe Calling funktioniert das so, dass alle Fragen und Anmerkungen sehr gerne erwünscht sind, aber nicht über diese Funktion hier mit Chat und F und A, weil das immer hin und her hopst und man da keinen Überblick behält, sondern über das Slido-Tool. Und da seht ihr hier einen Link und bitte tippt da eure Fragen ein, eure Anmerkungen und bewertet auch gerne die der anderen. Und was ihr besonders spannend findet, diese Fragen legen wir dann Christoph nachher vor und oder wenn es politische Fragen sind, auch uns als Mitveranstaltenden. Ansonsten freue ich mich noch sehr darüber, wenn ihr dieses Webinar noch während es schon läuft verbreitet, denn das führt dazu, dass noch mehr Leute zu uns stoßen. Das könnt ihr zum Beispiel über Social Media machen, genauso wie ihr natürlich herzlich eingeladen seid, parallel die wichtigsten Erkenntnisse, Fakten, Figures auf Social Media zu teilen, sodass das, was Christoph sagt, noch mehr Wahrnehmung bekommt. So, jetzt geht's auch schon los nach dieser Vorrede und ich übergebe das Wort an das Fraunhofer Institut. Politik hört jetzt, geht jetzt in den Zuhörmodus und die vielen, die hier dabei sind, ebenso. Bitte.
Ja, wunderbar. Danke euch für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Diese Studie, die hier auf der rechten Seite eingeblendet ist, will ich heute vorstellen. Und dazu habe ich ein paar Folien mitgebracht, um euch das so darzustellen, wie wir uns vorstellen können, wie wir die kostenoptimale Transformation des deutschen Energiesystems bis 2045 umsetzen. Und dazu sind natürlich verschiedene Weichenstellungen zu treffen und ich werde auf ein paar Punkte eingehen. Ich werde aber vor allen Dingen auch erklären, wie das funktionieren kann. Ich möchte starten. Kurzer Background von mir. Ich bin im Wissenschaftler im Bereich Energiesystemanalyse. Wir erstellen am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme energiewirtschaftliche Studien, beschäftigen uns mit der lokalen, kommunalen Energieplanung, mit der Transformation Deutschland, mit den Energiemärkten, Die Seite Energy Charts bereitet sehr schön den deutschen Strommarkt und alle Daten da auf. Ich werde auch gleich darauf kurz eingehen und wir beschäftigen uns ganz stark auch natürlich mit der Kostenseite. Was kosten die verschiedenen Technologien, die wir benötigen und wie entwickeln sich dort die Kosten? Lassen wir uns starten, bevor wir auf die Studie eingehen. Um das Ganze zu verstehen, wo wir hinwollen, sollten wir einen kurzen Blick drauf werfen, kurzes Update uns anschauen, wo wir heute im Stromsystem stehen. Und wir alle wissen, dass wir inzwischen bei den erneuerbaren Energien vorangeschritten sind. Die Dimensionen der Erneuerbaren sind gewaltig. Die Messe ist gewaltig. Riesenthema rechts unten. Batteriespeicher, ja auch dieses Jahr auf der Messe. Batteriespeicher sind in aller Munde. Da sind wir ein ganzes Stück weiter als vor 5 Jahren. Und die Welt hat sich da ganz schön weiterentwickelt, auch um Deutschland herum. Wenn wir uns anschauen, wo stehen wir denn heute 2026? Wie schreitet die Transformation des deutschen Stromsystems voran? Habe ich hier die Zahlen von unserer Webseite energycharts.info mitgebracht. Dort findet man diese ganzen Daten, die ich jetzt in den nächsten 5 Minuten hier zeigen werde. Wir sehen auf der rechten Seite, wenn wir uns mal ganz global anschauen, das erste Halbjahr, also bis 23.06., haben wir circa 60% erneuerbare Energien an der öffentlichen Stromerzeugung gehabt. Auf der anderen Seite eben 39% fossile Erzeugung. Wir können das eben aufteilen über die verschiedenen Technologien. Ein bisschen Laufwasser, ein bisschen Biomasse, auch noch ein Teil Offshore-Wind und dann ein großer Anteil Onshore-Wind und ein Teil, der schon der zweitgrößte Bereich in dieser Grafik ist, die Solarerzeugung in Deutschland. Und dann haben wir die fossilen Kraftwerke, die wir noch im System haben, circa 14% Braunkohle, Steinkohle und Erdgas. Also da stehen wir im Moment in einem Strombereich, der circa 450 Terawattstunden aktuell übers ganze Jahr erzeugt und auf der anderen Seite natürlich dann auch verbraucht in Deutschland. Wenn wir uns das anschauen, was haben wir zugebaut in den letzten Jahren, die installierten Leistungen über die verschiedenen Technologien, die wir zur Stromerzeugung jetzt in Deutschland nutzen, ist hier in diesem Schaubild aufgetragen. Wir sehen auf dem einen Balken die Erneuerbaren, die Solarerzeugung mit über 100 Gigawatt installierter Leistung, Onshore-Wind mit circa 70 GW Offshore und dann eben auch wieder Biomasse und Wasserkraft mit kleinen Bestandteilen. Auf der rechten Seite die Leistung von den konventionellen, von den fossilen Kraftwerken, vor allen Dingen Erdgas, die Hälfte der installierten Leistung und noch ein bisschen Steinkohle und Braunkohle. In der Mitte, ganz spannend, haben wir die Speicher, die wir in Deutschland haben. Das sind zum einen die Pumpspeicher, Wasserkraftwerke und die Batteriespeicher. Auf der rechten Seite ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist denn so unsere maximale Stromnachfrage in Deutschland? Der maximale Wert im Jahr 2025 waren 78 Gigawatt. Das ist ganz wichtig, weil wir auch immer wieder die Diskussion haben, wie decken wir diese Spitzennachfrage ab, wenn mal die Erneuerbaren nicht vorhanden sind. Wir haben hier ja auch die Summe der konventionellen aufgetragen, 71 GW. Dazu muss man aber eigentlich auch die Wasserkraft und die Biomasse hinzuzählen. Zusätzlich natürlich häufig in diesen Spitzenzeiten dann noch die Pumpspeicher und andere Speicher und eben auch noch das Ausland. Aber wir haben heute eben eine circa 71 Gigawatt große flexible Kraftwerksleistung von der konventionellen Betrieben, die auch sozusagen zur Sicherheit hier im System immer noch ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie war der Zubau in den letzten Jahren, hier der Blick von 2015 bis 2025, die verschiedenen Technologien, die Sie auch auf den letzten Folien gesehen haben, ein Zubau im Wind und Solar, in der verschiedenen Leistung. Oben immer ist der Zubau und unten ist der Rückbau, also wenn Kraftwerke aus dem Betrieb genommen worden sind. Jetzt werden Sie denken, stimmt diese Grafik? Passt die so? Die Experten unter Ihnen werden sehen, ja, stimmt eigentlich nicht. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Wind zugebaut. Wir sind vielleicht auch ein bisschen mehr aus der Kernkraft ausgestiegen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen mehr Wind zugebaut als in diesen Zahlen. 8 Gigawatt Zubau beispielsweise jetzt in 2024. Nein, es ist nicht Deutschland, was ich hier gezeigt habe. Ich wollte Sie hier ein bisschen auf was aufmerksam machen, was ganz interessant ist. Das ist der Zubau in Frankreich. Das ist in Frankreich passiert in den letzten 10 Jahren. In Frankreich hatten wir einen Zubau von Wind und Solar und wir haben einen Rückbau von Kernkraft und einen minimalen Zubau von einem Kraftwerk in den letzten 10 Jahren. Es ist kein weiteres Kernkraftwerk im Moment im Bau. So sieht die Welt in Frankreich aus. Als kleiner Zwischenschieb, wir gucken uns das nochmal, gucken nochmal weiter. Ich habe nochmal einen Chart mitgebracht. Sieht ziemlich ähnlich aus, wenn man sich es anschaut. Ist jetzt keine Kernkraft dabei, auch wieder sehr viel Solar- und Windzubau. Welches Land könnte dieses sein? Es ist Polen. Wir haben hier noch den Fall, dass wir noch ein bisschen Kohle zugebaut haben in den Jahren 2017, 2018. Polen ist ein sehr starkes Kohleland gewesen, hat dann aber auch angefangen, Rückbau der Kohle zu betreiben und Polen investiert in den letzten Jahren auch stark in Solar. Was wollte ich damit zeigen? Diese Charts sehen im Prinzip aus wie in Deutschland, so grundsätzlich. In Deutschland gucken wir uns das Ganze jetzt noch die letzten 25 Jahre an. Den Zubau der einzelnen Jahre wieder hier auf der positiven Achse, sozusagen der Zubau, der Rückbau auf der unteren Seite. Die untere Seite kennen wir eigentlich, haben wir viel diskutiert. Der Kernkraftausstieg hier, Nuklear Fukushima 2011, die Abschaltung der Kernkraftwerke und dann noch die vereinzelten anderen Blöcke in den anderen Jahren. Dazu auch Ausstieg aus der Kohle, Braunkohle, Steinkohle hier im negativen Bereich. Wir sehen auch die Themen, die wir auch im erneuerbaren Bereich die letzten 20 Jahre gesehen haben. Wir haben angefangen mit dem EEG und vor allen Dingen erstmal Wind ausgebaut. Dann kam der erste Solarhype, der dann erstmal wieder abgewürgt wurde. Mehr Wind, das dann wieder zugebaut worden ist. Und dann ab 2021 der erheblich stärkere Anstieg im Zubau, sowohl bei Solar als auch dann bei Wind. Was wir jetzt aber auch spannend sehen an der Stelle ist, dass wir Batterien in den letzten Jahren zugebaut haben. Erstmal ersichtlich in Deutschland, in den anderen beiden Ländern haben wir es noch nicht so sehen können von so viel Leistung. Wir haben eben Batterien zugebaut, vor allen Dingen als Heimspeicher, aber auch eben als größere Kraftwerke. Die ersten jetzt sind aber hier in der Grafik jetzt vor allen Dingen Heimspeicher, weil die immer noch dominieren mit den vielen kleinen dezentralen Solaranlagen auf Dächern. So war die Entwicklung. Wir bauen jetzt circa 20 GW, 25 GW jedes Jahr zu, also circa 20 GW erneuerbaren Erzeugung. Die Ziele sind noch ein bisschen höher. Die Ziele für Wind haben wir noch nicht erreicht in den letzten Jahren. Da sind eigentlich die Ziele so zwischen 5 bis 9 GW pro Jahr, die zuzubauen sind laut EEG. Da sind wir noch hinterher. Da sind immer noch einige Anlagen, die jetzt im Bau und in der Genehmigung sind. Aber da sieht zeigt sich jetzt auch eine positive Entwicklung. Es dauert nur immer bei Wind ein bisschen länger, bis was passiert. Gut, ein Punkt, der auch nochmal wichtig ist, um das Stromsystem zu verstehen, ist natürlich, wie findet der Betrieb der Kraftwerke statt? Wie bilden sich Strompreise? Dazu auch nochmal einen ganz kurzen Blick. Wie betreiben wir unser Stromsystem so auf der stündlichen Betriebsweise? Auf den Energy Charts können wir uns das immer ganz aktuell anschauen. Ich habe jetzt die letzte Woche mal rausgegriffen, habe hier den Betrieb der Kraftwerke über die Woche dargestellt. Und zwar nur die konventionellen Kraftwerke plus den Börsenpreis, der daraus resultiert. Und was sehen wir? Der Börsenpreis in Deutschland, der hängt eigentlich ganz stark davon ab, wie viel konventionelle fossile Kraftwerke wir betreiben. Die rote Linie ist der Börsenstrompreis. Der ist in der letzten Woche zwischen 0 und circa 20 Cent pro Kilowattstunde geschwankt. Er war dann immer besonders stark, wenn wir besonders viel fossile Kraftwerke nutzen mussten. Das heißt, der Stromeinkauf war dann teuer, wenn wir diese Kraftwerke laufen haben müssen. Und wenn wir jetzt gleich aufs nächste Schaubild schauen, dann können wir uns diese Stellen anschauen. Hier diese Stellen waren besonders wenig konventionelle Erzeugung da im Vergleich zu den Tagen vorher. Das ist zum einen das Wochenende und zum anderen, wenn wir uns dann eben anschauen, wie ist der Einfluss von Solar und Wind auf den Strompreis, sieht es genau andersrum aus. Wir sehen jetzt die erneuerbaren Erzeugung und nochmal den Strompreis und wir sehen die starke Korrelation zwischen hoher erneuerbaren Einspeisung und niedrigen Börsenstrompreisen. Hier im hinteren Bereich haben wir eben sehr viel erneuerbare Energien. Da sinkt der Preis auf null und auch noch leicht ins Negative am Samstag und am Sonntag. Die ganzen hochpreisigen Stunden sind immer dann da, wenn eben die Erneuerbaren nicht besonders stark sind. Und sie sind eigentlich tagsüber immer niedrig, weil tagsüber eigentlich ja immer die Sonne scheint, auch im Winter. Auch dort hat inzwischen die Solareinspeisung einen positiven Effekt auf die Preise tagsüber. Gut, vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja uns hier die Preise hier angeschaut, der Börsenstrompreis 20, 10 Cent, hier so die Level, wo er so rumschwankt. Was wir bei aller Diskussion um die Erneuerbaren auch berücksichtigen müssen. Wir zahlen 5 bis 8 Cent, also ein Wert, der um diesen Wert liegt, als Abnahmepreis für Anlagen, die im EEG aktuell neu zugebaut werden, als kleine Anlagen unter einem fixen Einspeisetarif oder in den Auktionen kommen ungefähr über Wind und Solar immer diese Preise zustande. Das heißt, wir zahlen eigentlich immer einen Preis, der in den Stunden unterboten wird, der in denen die konventionellen Einspeisen, wo der Preis ja häufig bei 10 oder 20 Cent liegt. Wir müssen also dahin kommen, die Erneuerbaren noch mehr in das System zu integrieren, um die Preise in vielen weiteren Stunden nach unten zu bringen. Kommen wir kurz zu einem Fazit. Wir sind bei 60% heute. Die Entwicklung findet in ganz Europa statt. Die Strompreise werden vor allen Dingen von den erneuerbaren Energien gesenkt. Und das Zusammenspiel funktioniert aktuell sehr gut zwischen den Technologien. Wir haben Zusammenspiel zwischen allen Technologien, auf der Erzeugungsseite, auf der Speicherseite, aber wir importieren natürlich auch oder exportieren auch. Und die Versorgungssicherheit ist sehr hoch und wir haben wenig Stromausfälle. Kommen wir nun dazu, wie das System in der Zukunft aussieht. Und das haben wir uns eben in dieser Studie angeschaut. In der Studie haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht ein technologieoffener Transformationspfad zur Erreichung von Klimaneutralität in 2045 aus? Was heißt denn technologieoffen in diesem Sinne? Wir sind technologieoffen erstmal an alle Technologien herangegangen und haben geguckt, was ist denn technologieoffen die günstigste Lösung, die unser Modell bei den Parametern, die wir eingeben, vorschlägt. Weil das ist doch eigentlich technologieoffen. Technologieoffen ist doch nicht, sich nicht zu entscheiden, sondern technologieoffen ist, technologieoffen ranzugehen und die besten Lösungen zu finden. Und dann haben wir uns eben angeschaut, wenn wir dieses System und dieses System umbauen, was bedeutet es, wenn wir mal ins Jahr 2045 gucken, für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung quasi 24/7 in jeder Stunde in der Zukunft und das Ganze eben auch nicht nur im Stromsystem, sondern im Verkehr, in den Gebäuden, in der Industrie. Wir haben uns angeschaut, was bedeutet es für die Kosten und was haben wir für makroökonomische Effekte und kann man auch was so generell zum Thema Resilienz sagen. Dazu benutzen wir am Fraunhofer ISE ein Modell, das wir entwickelt haben. Und was hier besonders daran ist, ist, dass wir versuchen, eben uns nicht nur den Strombereich anzuschauen und die Stromversorgung, weil wir haben ja ein System in Deutschland in der Energieversorgung, wo wir Gebäude haben, die wir versorgen müssen, wo wir heizen müssen. In der Industrie brauchen wir Wärme, wir brauchen aber auch die stoffliche Nutzung, beispielsweise in der Chemieindustrie oder im Stahlsektor. Und wir haben den Verkehr, wo wir auch verschiedene Antriebstechnologien haben, Flugverkehre, die mit Kerosin betrieben werden oder eben Fahrzeuge, Verbrenner, inzwischen viele Elektrofahrzeuge. Und wir gucken uns an, was für Optionen haben wir zur Umwandlung von Energieträgern, zur Speicherung, also beispielsweise Speicher, wo ich Energieträger wie Erdgas oder Wasserstoff speichern kann, oder Speicher wie Batterien, wo ich elektrischen Strom speichere und wieder als Strom herausnehme. Es gibt natürlich auch Wärmespeicher, wo ich warmes Wasser häufig erhitze und zu einem späteren Zeitpunkt dann nutze. In diesem Modell gucken wir uns eben alles gleichzeitig an und dann für die nächsten 20, 30 Jahre. Mit dem Ziel zu gucken im Energiesystem, wie sieht es mit den Emissionen aus, wie sieht es mit dem Wetter aus und wie findet auch der Betrieb dieses Systems aus. Genau, das waren jetzt die Punkte, die ich gerade so schon erzählt hatte. Das Ganze eben unter der Bedingung, wir wollen ja sozusagen einen Pfad beschreiben. Wir haben das Ziel, die CO2-Emissionen zu senken. Warum der Blick auf die Wetterjahre? Auch wichtiger Punkt. Wir haben ja immer wieder unterschiedliche Wetterkonstellationen und durch die Berücksichtigung von verschiedenen Wetterjahren wollen wir versuchen, Effekte wie heiße Sommer, wie kalte Winter, wie Perioden ohne viel Wind, ohne viel Solar abzubilden, um all diese Konstellationen in dem System zu berücksichtigen und so zu dimensionieren, dass es eben auch unter verschiedenen Wetterbedingungen funktioniert. Und wichtig ist eben alles sich anzuschauen, weil unsere Emissionen in Deutschland im Bereich Treibhausgasemissionen vor allen Dingen aus Energieanwendung kommen. Zu 90% immer noch eben aus der Stromerzeugung, aus der Emission der Industrie, aus den Fahrzeugen und aus dem Heizen. Wir müssen also in alle Bereiche ran, um überall die Emissionen zu senken, wenn wir tatsächlich wenn wir tatsächlich klimaneutral werden wollen, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Kurzer Break hier an der Stelle, kurze Zwischenfrage von meiner Seite. Wer fühlt sich von den aktuellen Hitzewellen mehr beeinträchtigt als von allen Windkraftanlagen in Deutschland? Kann jeder sich mal kurz überlegen. Ich glaube, wenn wir über Emissionen reden, müssen wir natürlich auch über die Effekte der Emissionen reden. Und wir erleben ja aktuell eine Hitzewelle in Deutschland, die auch von dem Klimawandel beeinträchtigt ist oder beeinflusst ist. Und wir uns natürlich immer selber fragen müssen, beeinflusse ich nicht auch durch mein Verhalten diese Hitzewelle? Und ist das wirklich so schlimm mit den Windkraftanlagen oder ist diese Hitzewelle nicht doch auch was, was irgendwie uns doch stärker beeinflusst, so im täglichen Leben, als Windkraftanlagen? Wie sehen die Ziele unserer Klimaschutzpolitik in Deutschland aus bei den Emissionen, wenn wir Richtung 2045 gucken? Das Ziel, was vorgegeben ist durch das Klimaschutzgesetz, ist mit der schwarzen Linie aufgetragen. Wir haben eben jetzt verschiedene Bereiche, wo Emissionen auftreten in Deutschland, hatte ich ja schon gesagt. Die verschiedenen Farben sind diese verschiedenen Bereiche: Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft oder auch eben Abfall und Sonstiges. Und aktuell sieht es Uber in seinen Projektionen eine Zielverfehlung unter den aktuellen Maßnahmen von circa 221 Megatonnen. Und unser Modell möchte jetzt ein System beschreiben, was dieser schwarzen Linie folgt, um sozusagen zu dem Ziel, was eigentlich vorgegeben ist, dorthin zu kommen. Der Weg ist aber noch weit. Weil, ich hatte es gesagt, die Emissionen sind relativ hoch und die Quellen, die wir einsetzen, heute immer noch, sind vor allen Dingen fossil. Wenn man sich dieses Energiesystem anschaut, von den Energieströmen, die dort fließen, haben wir einen sehr großen Bereich, der eben fossil betrieben ist, Kohle, Methan bzw. eben Erdgas, Flüssigkraftstoffe eben vor allen Dingen Erdöl. Hier oben sieht man die Quellen, die wir heute nutzen, Wind und Solar, recht klein im Verhältnis zu den großen Mengen, die wir hier einsetzen. Und das Ganze wird quasi so über diese Verknüpfung so beschrieben, wo diese Energieträger hinfließen. Also beispielsweise hier diese Menge Kohle geht hier in diesen Strombereich rein und erzeugt Strom und der fließt dann beispielsweise in die Gebäude, der fließt in die Industrie oder auch in die Verluste, weil bei der Stromerzeugung aus Kohle eben auch sehr viel Verluste entstehen. Wir haben ja die anderen Energieträger, Flüssigkraftstoffe gehen ja vor allen Dingen in den Verkehr. Methan geht zum einen in die Gebäude und in die Industrie. Das sind die großen Punkte. Und wir haben eben ein Stromsystem, was circa 450 Terawatt groß ist. Was unser Modell jetzt zeigt, ist, dass wir das umbauen. Und wenn wir das berechnen, wie sollte es 2045 aussehen, dann kommt es eben zu den Ergebnissen, wenn wir die CO2-Ziele einhalten wollen, dass wir diese fossilen dicken Balken stark reduzieren müssen. Und die Grafik ist jetzt eben wieder so zu lesen. Wir haben hier die Quellen, die wir sinnvollerweise in 2045 nutzen. Die wandeln wir wieder in Zwischenprodukte um. Und wir haben wieder diese gleichen Sektoren, die wir mit Energie versorgen wollen und wo wir quasi Energiedienstleistungen für unser tägliches Leben benötigen. Gebäude, Industrie, Verkehr. Genau. Und was man hier sieht, ein System, was klimaneutral sein muss, uns aber gleichzeitig mit diesen Energieservices versorgen soll, muss stark strombasiert sein. Die wichtigen zwei großen Treiber, die in diesen Strombereich reinfließen, sind eben Wind und Solar. Das sind die Bereiche, wo wir am meisten Kapazitäten hierfür haben. Das ist ein bisschen Geothermie und Wasserkraft, sehr kleine Bereiche. Wir haben die Biomasse, die ist ungefähr gleich hier in dieser Grafik wie auf der letzten Grafik. Und wir haben die Umweltwärme. Das ist im Prinzip Wärme, die wir bei Wärmepumpen und ähnlichen Anwendungen aus der Umwelt entziehen und in die Gebäude und in die Industrie einspeisen. Dieser Strombereich muss eben sehr groß werden. Und die anderen Energieträger, die wir sonst noch haben, sind diese sogenannten Power-to-X-Kraftstoffe, vor allen Dingen wasserstoffbasiert, Wasserstoff alleine, Methan, was synthetisch hergestellt werden kann oder eben aus der Biomasse erzeugt werden kann, Flüssigkraftstoffe, die eben auch synthetisch erzeugt werden kann oder die eben wie heute auch schon beim Biodiesel aus Biomasse entstehen. Wasserstoff sieht man hier, wird auch im Stromsektor eingesetzt, um eben das Stromsystem zu versorgen. Um eben diese hinteren Bereiche, die ähnlich groß sind wie heute, zu versorgen, brauchen wir dieses Stromsystem und die Erzeugung auf der linken Seite. Wenn wir uns das anschauen, um diese Services hier hinten, Verkehr, Industrie und Gebäude zu versorgen, brauchen wir eine Stromnachfrage von circa 1500 Terawattstunden. Und die spaltet sich dann eben auch nochmal auf 900 Terawattstunden Wind und 400 Terawattstunden aus Photovoltaik. Daraus kann man dann eben die Leistung berechnen. Circa 470 Gigawatt Leistung PV, 300 Gigawatt Wind. Und es braucht eben diese Power-to-X-Erzeugung. Das sind quasi die Bereiche, wo der Strom oder oder die Biokraftstoffe reinfließen, um synthetische Energieträger zu erzeugen. Circa 90 Gigawatt. Was wir eben auch noch brauchen, weil wir ja fluktuative, variable Erneuerbaren sehr stark einsetzen, sind Speicherkapazitäten. Und da dimensioniert unser System ca. 380 Gigawatt. 380 Gigawatt ist ungefähr das 20-fache von dem, was wir heute vor den Batteriespeichern als Pumpspeicher hatten und wird vor allen Dingen eben Batteriespeicher sein, weil wir bei den Pumpspeichern kaum ausbauen werden. Diese Speicherkapazität von 380 Gigawatt haben wir auch in unseren früheren Studien schon vorhergesagt. Wir haben schon 2020, 2018 ähnliche Studien durchgeführt. Da kamen wir immer wieder auf sehr hohe Speicherangaben. Und uns verwundert es eigentlich nicht, dass jetzt in den letzten 5 Jahren tatsächlich diese Speicherinvestitionen gestartet sind, dass es eine Riesenpipeline gibt an Großspeichern, die geplant sind. Und diese Pipeline an Großspeichern ist ungefähr heute in der Planung auch in diesem Bereich. Also man sieht Entwicklungen, die wir auch in der Vergangenheit schon vorhergesehen haben, dass wir durch die Erneuerbaren gewisse Speicher brauchen und der Strommarkt das eben auch durch die schwankenden Preise dann eben sehr stark anzieht. Das System der Wind- und Solarerzeugung wird sich über Deutschland verteilen. Unser Modell hat die Stromnachfrage der Bundesländer integriert auf der einen Seite und versucht eben, die Erneuerbaren in Deutschland zuzubauen. Und das Ergebnis ist, es ist nicht sinnvoll, die Erneuerbaren irgendwie nur in einem Bereich von Deutschland zuzubauen. Wir sehen zwar hier beispielsweise, dass wir mehr Wind in der Erzeugung des jeweiligen Bundesland haben. Es liegt aber auch daran, dass wir zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Offshore-Winderzeugung zugerechnet haben, sodass der Balken etwas größer ist. Trotzdem haben wir in allen Bundesländern eine Kombination aus Solar und Wind, auch in Bayern und auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen. Auch im Süden ist es sinnvoll, Windkraftanlagen zu bauen. Bisschen mehr Solar im Vergleich zum Norden macht dann schon auch Sinn, wegen den Ressourcen, die oder den Einstrahlungen oder Windbedingungen in den einzelnen Bundesländern. Und so verteilt sich dann die Erzeugung über Deutschland. Das Modell schlägt immer sozusagen vor, dass wir es nicht irgendwie einseitig verteilen, sondern dass wir versuchen, es gleichmäßig über Deutschland zu verteilen, weil wenn wir es einseitig verteilen, müssen wir Stromnetze bauen. Unser Modell schlägt auch vor, Stromnetze in Deutschland zu bauen. Die brauchen wir, um den Wind aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Ich will jetzt hier nicht in alle Details dieses Schaubilds eingehen. Es wird aber vorgeschlagen, dass vor allen Dingen eben die Nord-Süd-Verbindungen stärker ausgebaut werden, um den Strom in die Bundesländer zu zu senden, die eine etwas höhere Nachfrage haben aufgrund ihrer aktuellen Bevölkerungs- und Industriestruktur. Genau. Genau, so viel vielleicht hierzu. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert jetzt ein solches System mit sehr viel Erneuerbaren nochmal im Detail? Und da haben wir uns eben angeschaut, wie es auf der verschiedenen Zeitebene, eben auch auf der stündlichen Ebene aussieht in verschiedenen Wettersituationen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier das Thema eine Januarwoche im Jahr 2045 mal abgebildet. Unser Modell simuliert von heute bis 2045 jede Stunde durch mit 5 verschiedenen Wetterjahren stündlich und prüft immer, ob alles funktioniert in allen Sektoren. Wir gucken jetzt nur auf die Stromerzeugung. Das heißt aber auch immer, dass der Verkehr und die Gebäude und die Industrie funktionieren. Was sieht man jetzt in diesem Schaubild immer? Oben sieht man die Erzeugung, sozusagen, wie setzt sich die Erzeugung zusammen? Und auf der unteren Seite, wie setzt sich der Verbrauch zusammen? Das Modell schlägt uns nämlich vor, wie wird die Verbrauchsseite dargestellt? Welche Technologien brauchen wir auf der Nachfrageseite, um dieses System umzubauen? Und das System schlägt eben vor, dass wir auch in den Sektoren Verkehr, Gebäude und Industrie sehr viel Elektrifizierung durchführen und die Stromnachfrage steigt in all diesen Sektoren, weil diese Technologien, die wir dort einsetzen, mit der direkten Elektrifizierung einfach effizienter sind, wenn wir den Strom direkt nutzen. Deswegen schlägt das Modell, wenn es die Auswahl hat, soll ich jetzt hier eine Wärmepumpe einsetzen in diesem Einfamilienhaus oder eine Biomethanheizung, schlägt es immer die Wärmepumpe vor und keine Biomethanheizung, sondern möchte das Biomethan lieber, wie ich es vorher gesagt habe, in der Industrie einsetzen oder eben auch als Flüssigkraftstoff, also nicht Biomethan, sondern dann Bioöl als Flüssigkraftstoff. Wir haben eben jetzt hier auf der Verbrauchsseite sehr viel neue Verbraucher integriert. Das sind eben zum Beispiel in den Gebäuden Wärmepumpen, das sind im Verkehr Elektrofahrzeuge. Das sind aber auch Technologien, die Wasserstoff erzeugen. Und wenn man genau hinschaut, haben wir sogar sowas wie negative Emissionstechnologien für die Experten, sowas wie CO2-Abscheidung, um auch negative Emissionen zu erzeugen. Auch die sind sozusagen in ihrem Stromverbrauch hier in dieser Grafik mit berücksichtigt. Was sieht man jetzt hier? Wir haben auf der Stromerzeugungsseite eigentlich in dieser Januarwoche relativ viel Wind. Wir haben aber auch hier einen Tag, wo es relativ wenig Wind gibt. Und auch in dieser Woche, an diesem Tag ist die Stromversorgung gesichert. Allerdings, wenn wir uns auf die Nachfrageseite uns anschauen, verhalten wir uns dort sehr flexibel. Wir versuchen dort möglichst wenig zu tun auf der Nachfrageseite. Beispielsweise laden wir hier relativ wenig unsere Elektrofahrzeuge. Man sieht es hier, die Elektrofahrzeuge sind diese Farbe aus dem Verkehr hier. Die werden hier kaum geladen, weil diese Fahrzeuge sinnvollerweise nicht in diesen Stunden geladen werden, weil, wir haben es hier mal so illustrativ aufgetragen, der Strompreis auch in dem Jahr 2045 ansteigt in diesen Stunden, wo die Erneuerbaren nicht da sind und in den restlichen Stunden sich dann relativ normal verhält. Hier unten auch dann auch wieder stark abfällt, liegt vor allen Dingen, dass wir hier hinten dann wieder sehr viel Erneuerbare haben. Da gibt es dann auch Solar im Winter, im Januar und da sind die Preise dann auch noch weiter gefallen. Wir sehen aber dann auch, dass wenn die Preise da im Januar fallen, wir versuchen möglichst viel dort als PTX, also als eine Wasserstofferzeugung durchzuführen aus diesem Strom. Oder wir versuchen, den Strom einzuspeichern in Batterien. Wir müssen allerdings auch damit leben, das findet auch eben in dieser Woche statt, dass wir abregeln. Unser Modell zeigt erstmal die virtuelle Erzeugung von Solar und Wind. Und auf der Seite der Nachfrage findet dann quasi die Abregelung statt. Also diese Fläche ist notwendig, um hier oben die erneuerbaren Erzeugung quasi abzuregeln. Also in Realität würde ja dann hier oben die Erzeugung wegfallen und diese Fläche, die würde es quasi auf der Nachfrageseite nicht geben. Genau. Ich glaube, ich hatte jetzt relativ viel schon gesagt, genau, hier findet auch die Batterieentladung statt. Es findet auch Stromimport statt. Wir setzen dort eben flexible Kraftwerke ein in diesem Tal und haben eben auf der anderen Seite, wenn sehr viel Erneuerbaren da ist, auch sehr viel andere Technologie. Wenn wir uns das im Sommer anschauen, auch im Sommer haben wir Thematiken, die wir uns anschauen können. Wir sehen hier was, was re relativ ähnlich aussieht zu aktuell, dass wir im Sommer eben eine PV-Erzeugung haben. Wir haben nicht so viel Wind. Teilweise haben wir auch sehr wenig Wind. Aktuell haben wir in den Abendstunden auch heute relativ hohe Strompreise. Auch das zeigt unser Modell an. Wir haben auch in diesem 2045er Sommer höhere Strompreise. Wir reduzieren auch im Sommer beispielsweise unsere Lasten, wenn wir nicht genug Erneuerbare haben. Und auch dann im Sommer, wenn wir eben mehr Erneuerbare haben, erhöhen wir die Nachfrageseite stärker, um den Strom, den wir zur Verfügung haben, zu nutzen. Genau. Gucken wir uns nochmal die Dunkelflaute an. Da haben wir jetzt nochmal eine andere Woche uns rausgesucht. Die Dunkelflaute ist eigentlich so ein Event, was so an 1% der Tage im Jahr auftritt. Wir haben eigentlich so 4 Tage. Ich habe jetzt mal 1 bis 4% aufgeschrieben. Das sind vielleicht dann 2 Wochen. Ist aber ganz selten in den letzten Jahren passiert. Wir hatten meistens so 3, 4 Tage, wo es ganz wenig war, und dann hat sich es eigentlich schon normalisiert. Und unser Modell hat auch solche Aktivitäten in den Wetterdaten quasi integriert, und es wird quasi so dimensioniert, dass das System funktioniert. Und es ist tatsächlich so, das Modell kommt jetzt nicht auf die Lösung, Batteriespeicher für diese 2% zu bauen, weil das wären ja dann alles Batteriespeicher, die 98% rumstehen würden, sondern das Modell kommt zu dem Ergebnis, dass wir schon auch flexible Kraftwerke brauchen und die wir dann mit Wasserstoff und Biomethan betreiben. Was nicht zu vergessen ist, auch in der Dunkelflaute haben wir helle Tage, wo die Solareinstrahlung dazu führt, dass wir eine gewisse Solarerzeugung haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über 450 Gigawatt Solarinstallationen haben in diesem System. Das heißt, auch in dieser Winterzeit können hier 50 Gigawatt Solarertrag stattfinden und das System unterstützen. Die großen Farben, die hier aber auftreten, sind flexible Kraftwerke, die uns diese 4, 5 Tage unterstützen. Dann kommt hier wieder Wind. Und sie gehen wieder aus dem System raus. Das Modell kommt schon zu dem Ergebnis, dass ein chemischer Energieträger sinnvoll ist, diese Dunkelflaute zu überdecken. Natürlich auch Importe. Wir haben ja auch Stromimporte drin. Auch das ist eine Lösung, ein Teil der Lösung. Das Modell nutzt auch solche Lösungen, aber eben auch flexible Kraftwerke, die quasi das restliche Jahr rumstehen. Ja, das ist. Wir können uns natürlich überlegen, ob wir den Energiebedarf noch weiter senken können in diesen Dunkelflauten. Wir haben jetzt hier keine extreme Lastreduktion nochmal angenommen in der Dunkelflaute. Könnte man sich natürlich überlegen. Wir haben hier ja auch diese hohen Strompreise, die wir hier sehen. Und wenn wir uns den Füllstand des Wasserstoffspeichers anschauen, den haben wir hier mal aufgetragen über das ganze Jahr. Man sieht hier so zwei Events, wo der Wasserstoffspeicher mal untergeht, und dann wird er kontinuierlich wieder eigentlich aufs Jahr aufgeladen und dann an 2 oder 3 Stellen stärker reduziert. Diese Wasserstofferzeugung über das ganze Jahr wird eben aus erneuerbaren Energien bereitgestellt, er wird langsam gefüllt und dann eben in diesen kurzen Dunkelflauten dann genutzt, um das System zu stützen. Genau. Genau, wenn man sich jetzt anschaut, wie so Flexibilität in der Summe über die Monate sich darstellt, ist das System eher so dimensioniert, dass wir wenige Zeiten haben, wo wir geringe Einspeisung für Erneuerbare haben, wo wir dann kleinere Mengen aus diesen Flexibilitäten brauchen. Batterien, flexible Kraftwerke, auch Import sind die Farben, die hier am stärksten auftreten. Und wir haben eben Zeiten mit hoher erneuerbaren Einspeisung, die wir eben auch brauchen, um eben vorzusorgen, um Wasserstoff zu erzeugen. Wir fallen ja hier unter die Power-to-X-Technologien. Wir haben aber auch einen relevanten Teil, dass wir Strom in Wärme umwandeln, beispielsweise dezentral in Wärmepumpen, dass wir die Wärmepumpen so steuern, dass sie unseren lokalen Wärmespeicher füllen, aber auch in Fernwärme, die sinnvollerweise mit größeren Wasserspeichern unterstützt werden, wo das Netz ja auch selber eine gewisse Trägheit hat, wo wir versuchen, über Strom zu Wärme häufig über eine Direktheizung warmes Wasser zu machen, um es dann in späteren Zeiten zu nutzen. Nächsten Tag, in 3 Tagen, in 7 Tagen, so in dem Zeithorizont. Das haben wir hier sozusagen mal aufgeklärt. Man sieht, dass in vielen Monaten auftritt. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Oktober hier besonders ist. Das ist jetzt das besondere Wetterjahr, dass man Oktober relativ wenig Erneuerbare hatte. Normalerweise ist der Oktober relativ stark. Es ist aber relativ gleich verteilt. Ein bisschen mehr im Januar sieht man natürlich das Thema der kälteren Tage oder auch Dunkelflauten, dass die hier ein bisschen mehr dafür verantwortlich sind, dass dort flexible Kraftwerke oder Import oder Batterien eine größere Rolle spielen. Gut, wir haben uns das Ganze dann eben noch aus so verschiedener Sichtweise angeschaut. Das ganze System ist kostenoptimal ausgerechnet. Wir haben jetzt hier mal die Investitionen aufgetragen, die in Deutschland stattfinden müssen. Das sind circa 200 Milliarden Euro im Jahr. Man sieht aber, wenn man sich die Balken genau anschaut, dass der Großteil Investitionen im Verkehr ist. Das liegt einfach daran, dass wir im Energiebereich die meisten unserer Ausgaben liegen darin, dass wir Autos kaufen. Und wir haben einfach mal alle Autos, die wir kaufen, in den nächsten Jahren aufsummiert. Und wenn man sieht, die Autos, die wir kaufen oder die LKWs, die wir kaufen, sind ein beträchtlicher Batzen. Und diese Balken sind deutlich höher als die Balken der erneuerbaren Energien. Also, die Transformationsinvestitionen sind so kurz 250 Milliarden Euro im Jahr. In der Summe sind es 8,6 Billionen. Das sind Investitionen, sind ja gar keine, nicht unbedingt Kosten, sondern sind erstmal Investitionen. Wenn man sich das jetzt anschaut, nämlich was sind denn überhaupt die Mehrinvestitionen? Ich hatte ja schon gesagt, hier sind ganz viele Fahrzeuge, aber die Fahrzeuge, die kaufen wir, egal welchen Antrieb wir haben. Wir kaufen Verbrennungsautos, wir kaufen Elektroautos, wir kaufen im Prinzip ein Auto, und deswegen sind die Investitionen so hoch. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, was wären die Investitionen, die wir eh tätigen würden, und was sind nur die Mehrinvestitionen, dann kommen wir auf einen Betrag, der nur noch bei 50 Milliarden Euro liegt pro Jahr und 1,3 Billionen Euro an Mehrinvestitionen. Das Ganze führt dann in der Summe zu CO2-Vermeidungskosten. Das haben wir dann einfach geteilt durch die Anzahl die Emissionen, die wir reduzieren, da kommen wir auf 210 Euro. Die Klimafolgekosten, die so typischerweise im Raum stehen, die verschiedene Institutionen auch in anderen Ländern berechnen, liegen so im Bereich von 300 bis 800 Euro. Ich erinnere nochmal an die Hitzephase, die wir gerade haben. Es gibt auch andere Studien. PwC kam mal zu dem Ergebnis, dass die Mehrinvestitionen kostenneutral sind. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was die Energieträger kosten, die wir quasi ersetzen. Weil wir ersetzen ja quasi in dem System, ich hatte ja gesagt, bei den Mehrinvestitionen ersetzen wir natürlich auch sehr viel Erdgas und Erdöl. Und wir haben jetzt erstmal angenommen, dass der Erdgas- und Erdölpreis konstant bleibt, konstant aber auf dem Wert vor Iran oder vor Ukraine Werten und dadurch nicht ganz so hohe Kosten dagegen gerechnet sind. Aber wir haben ja jetzt gesehen, eigentlich so alle 3, 4, 5 Jahre gibt es immer wieder aktuell Themen, dass Energiepreise vor allem bei den Importmengen stark nach oben gehen. Wir haben uns mal angeschaut, wie sieht es denn aus mit den Investitionen? Ja, man sieht es zum Beispiel auch im Jobmarkt. Jede dritte Stelle ist inzwischen ausgeschrieben im Bereich, wo es irgendwas mit Umwelt, Energie, Klimaschutz zu tun hat. Das können Jobs sein, die direkt irgendwie sich damit beschäftigen, aber es können ja auch indirekt sein, Zulieferer, die bestimmte Teile liefern für Technologien, die inzwischen stärker investiert wird. Energieeffizienz, beispielsweise Dämmplatten, sind auch Jobs, die entstehen. Genau. Wenn wir uns mal anschauen, wie sieht es denn mit der Resilienz aus und der Versorgungssicherheit? Tatsächlich haben wir eine ganz schöne Menge an fossilen Energieträgern, die wir aktuell importieren. Wir haben in unserem Modell, da bin ich noch gar nicht groß eingegangen, auch das berücksichtigt, dass wir auch Wasserstoff importieren zum kleinen Teil. Die Importabhängigkeit sinkt im Prinzip um 80%, weil wir eben aus diesen ganzen Importen Erdgas, Kohle, Erdöl aussteigen. Der große Batzen ist hier Erdöl und Erdgas. Es ist noch ein bisschen Steinkohle darin. Die Braunkohle beziehen wir größtenteils inländisch, ist nicht unbedingt eine Abhängigkeit. Deswegen haben wir das hier so gerechnet. Wir haben aber eben auch Wasserstoff. Erzeugung inländisch. Das haben wir hier aufgetragen, dass circa dass ungefähr die Hälfte heimisch produziert wird. Wir haben also einen starken Rückgang von stofflichen Energieträgern, sieht man auch in diesem Schaubild, und das bedeutet im Prinzip auch einen starken Rückgang von Importabhängigkeiten. Gut, damit komme ich zu Ende. Was sind jetzt die wichtigen Punkte? Ich will mal ein kleines Fazit ziehen. Der Energieträger Strom ist der zentrale Energieträger in einem klimaneutralen Energiesystem. Es gibt eigentlich kaum Studien, die andere Energieträger in diesem Maße in der zentralen Rolle sehen. Deswegen sollte der Ausbau der erneuerbaren Energien fortgesetzt werden. Der höhere Strombedarf in der Summe führt auch schon zu einem starken Stromnetzausbau.
Ich höre dich nicht mehr.
Ich glaube, er hat kurz um eine kurze
Gut.
Pause.
Ich mache weiter. Genau, auch bei hohen Anteilen erneuerbarer Energietechnologien kann die Versorgungssicherheit 24/7 durch Kombination von Speichern und flexiblen Kraftwerken gewährleistet werden, indem man sozusagen sich flexibel sowohl auf der Erzeugung als auch auf der Verbrauchsseite verhält. Das bedeutet eben eine Nachfrageflexibilität, und Batteriespeicher oder eben flexible Verbraucher wie Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen sind hier vorteilhaft. Also auch die tatsächliche aktive Nutzung der Verbraucher, dass sie sich flexibel verhalten, ist eigentlich immer für die Verbraucher auch sinnvoll, weil sie früher oder später über die Strompreise immer einen Vorteil haben, wenn sie sich flexibel verbrauchen, wenn sie sich flexibel verhalten. Und langfristig gestaltet sich die Transformation nahezu kostenneutral. Da streiten sich viele, ob es leicht drüber liegt. Manche sagen, es liegt auch leicht drunter. Ich hatte auch was zu den CO2-Vermeidungskosten gesagt. Und wir sehen auch heute schon, dass sehr viele Jobs in diesem Sektor entstehen. Die Energieträgerabhängigkeiten von Öl und Gas insbesondere können durch die Transformation reduziert werden und dadurch natürlich auch eine gewisse Resilienz und Resilienz gestärkt werden und Abhängigkeiten reduziert werden. Damit bin ich am Ende angelangt von meinem Vortrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt natürlich noch für Fragen zur Verfügung. Danke.
Vielen Dank. Die Aufmerksamkeit des Publikums war die ganze Zeit da, nur weil du das vielleicht nicht sehen konntest. Also wir sind hier konstant deutlich über 3000 im Raum und auf YouTube alle weiteren, die es nicht mehr hier in die Lizenz geschafft haben. Ja, vielen Dank. Es ist gut, diese Daten zu haben. Und ich habe auch in den Chat den Link gepostet, wo ihr die Studie runterladen könnt. Das war nämlich lange die meistgevotete Studie. Wo bekomme ich den Kommentar hier? Wo bekomme ich diese Studie her? Aber ich beginne direkt mal die topgevotete Frage vorzulesen und dann lade euch aber ein, parallel weiter in unserem schönen Tool die weitere Fragen zu stellen, beziehungsweise die Fragen der Kolleginnen und Kollegen zu bewerten, damit das, was euch am meisten interessiert, hier auch zu Wort kommt. Das können sowohl Fragen sein, dürfen aber auch gerne politische Stellung oder fachliche Stellungnahmen sein. Alles ist erlaubt, was im Rahmen der Europe Calling typischen Höflichkeit bleibt. Und ansonsten beginne ich mal mit der top gewoteten Frage, und die ist nämlich von Micha. Ich vermute nicht unser Micha hier, sondern ein Namensvetter. Und der fragt, wie bringen wir die Netzbetreiber dazu, endlich flott das Netz auszubauen und die Preise zu senken? Aktuell haben sie Renditen von über 30%. Christoph, willst du darauf eingehen oder möchte jemand anders? Ihr kommt ja sowieso gleich noch zu Wort. Christoph, die Netzbetreiber, welche Rolle spielen die denn in der ganzen Geschichte? Ich habe mich auch gefragt, ergänzend, ob ihr dort im Modell mit regionalen Strompreisen hantiert oder ob ihr weiter von einer Kupferplatte ausgeht, was den Börsenstrompreis angeht. Christoph.
Also im Modell sind nur die Bundesländer als Regionen abgebildet und zwischen den Bundesländern wird im Prinzip ein Übertragungsnetz aufgebaut, ganz vereinfacht und dann wird sozusagen diese Ableitung getroffen, dass zwischen nördlichen und südlichen Bundesländern die Stromnetze verstärkt werden müssen. Wir haben die Verteilnetzkosten relativ einfach nur mit einem Aufschlag mitgerechnet. Sie sind aber jetzt hier nicht dimensioniert. Sie unterscheiden sich von Verteilnetz zu Verteilnetz. Das Modell hat keine eigentlichen Stromzonen integriert. Allerdings ist es natürlich so, dass das Modell versucht, die Erneuerbaren und auch alle anderen Kraftwerke oder Speicher optimals zuzubauen. Und natürlich entstehen immer sehr viel mehr Kosten, wenn ich Technologien zubaue in einer Region, wo keine Nachfrage ist und ich ganz viel Stromnetze bauen muss. Dadurch ist implizit natürlich so eine Art Bundesland-Strompreis hinterlegt, indirekt im Modell, der dafür sorgt, wenn jetzt sehr viel Erneuerbare in Bayern gebaut werden, dann entstehen noch zusätzliche Kosten nach Baden-Württemberg, um den Strom dorthin zu transportieren. Das heißt, eigentlich steigen dadurch die Kosten im System und er schlägt dann vor, natürlich die Anlagen nach Baden-Württemberg zu verschieben auf der Erzeugungsseite und nicht alle nach Bayern zu stellen. Daraus kann man schließen, dass indirekt diese Stromzonen existieren, aber nicht so, wie man es an der Strombörse eigentlich hat. Jetzt nun zu der eigentlichen Frage, das ist natürlich eher auch eine politische Frage, wie man diese Akteure dazu bringt. Wichtig ist, glaube ich, erstmal zu sagen, dass wir auf der Stromnetzplanung auf allen Ebenen den Ausbau so planen, dass wir davon ausgehen, dass wir ein stark elektrisches Energiesystem haben und dass die Stromnachfrage stark steigt. Und alle Beteiligten, ob jetzt Übertragungsnetzbetreiber oder Verteilnetzbetreiber, ihr System und ihre Leistungskapazitäten und ihre Austauschkapazitäten so überprüfen, ob sie tatsächlich für die doppelte Strommenge und auch für den Anschluss von neuen Erzeugern geplant ist. Und ich glaube, was halt ein ganz großes Problem ist, dass wir hier sehr viele Akteure auf der Verteilnetzseite haben in Deutschland. Sehr viel kleine Akteure, sehr viel auch in kommunaler Hand, dass wir Akteure haben, die jahrelang nicht so stark das Stromnetz ausbauen mussten, sozusagen die stark den Betrieb überwacht haben, die sehr gut die Versorgungssicherheit auf der Stromnetzseite hergestellt haben. Aber es ist natürlich jetzt erstmal auch eine politische Frage, deswegen gebe ich dir jetzt auch mal weiter, wie man diese Akteure tatsächlich dazu bringen kann, dass sie sich hier noch schneller bewegen und den Ausbau auch sehr effizient durchführen und sich vielleicht, ja, dass vor allen Dingen Regulatorik so gesetzt ist, dass sie das aktiv und schnell sozusagen richtig geplant wird.
Diese Frage schreiben sich unsere beiden frageerprobten PolitikerInnen auch mit auf. Die Bitte, möglichst kurze Antworten, damit viele der Fragen zu Wort kommen. Aber natürlich setzt das auch voraus, dass nicht so schwierige Fragen gestellt werden, weil manche Fragen sind einfach nicht so kurz zu beantworten. So, nehme jetzt erstmal noch zwei eher technische Fragen auf das Modell. Komme dann auf ein paar politische Punkte, die ich dann auch direkt an unsere PolitikerInnen weitergebe. Eine Frage von einem anonymen Fragesteller, was völlig zulässig ist. Als Ingenieur in der automobilen Zulieferindustrie war ich vor kurzem in China. Dort ist der aktuelle Strompreis bei 6 bis 8 Cent pro Kilowattstunde. Wie kommen wir schrittweise zu dieser Größenordnung vom Ist-Stand 30 bis 35 Euro Cent pro Kilowattstunde? Christoph.
Auch nicht ganz einfache Frage. Also fangen wir erstmal an. Im Verkehr- und Gebäudesektor ist der Preis von 30 Cent gar nicht das Problem aus meiner Sicht. 30 Cent sorgt dafür, dass ein Elektroauto circa für 6 Euro die 100 Kilometer fährt. Benziner fährt heute mit 15 Euro die 100 Kilometer. Im Wärmebereich sehen wir auch durch die Wärmepumpen die Effizienz, dass wir dort auch bei den Wärmepumpen inzwischen bei relativ niedrigen Kosten angekommen sind. Es ist schon ein Thema eher für die Industrie, das Thema Strompreise, weil in China tatsächlich ja die Preise auch für die Industrie im Bereich von vielleicht auch unter 6 bis 8 Cent liegen. Dort müssen wir ansetzen, weil auch dort müssen die Preise in einem kompetitiven Bereich sein. Viele Industriebetriebe können durch die Nutzung von Gas heute unter diesen Strompreisen liegen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Industrie zahlt sehr unterschiedliche Strompreise. Manche liegen bei 8 oder 10 Cent, manche liegen bei 14 Cent, manche bei 18 Cent aktuell. Das sind so die Industriestrompreise. Wie kommen wir da hin? Wir müssen auch im Netzbereich, vor allen Dingen bei den Netzentgelten, schauen, wo können wir den Netzausbau effizient machen? Wo können wir Netzanschlüsse auch so gestalten, dass möglichst viele Anlagen an einen Anschluss angeschlossen werden? Wo können Leitungen wirklich sehr effizient betrieben werden? Wo baue ich nicht noch zusätzliche Leitungen aus? Also wie schaffe ich es tatsächlich, die Netzentgelte nicht zu erhöhen? Auf der Erzeugungsseite werden wir auch in Zukunft bei den Börsenpreisen so im Durchschnitt bei 5 bis 10 La Cent liegen. Dann kommen aber eben noch die Abgaben drauf, die wir über die Netze und über andere Bestandteile haben. Da müssen wir dran setzen. Ob wir werden sicher nicht für private Endkunden im Bereich von 8 Cent liegen. Da müssen wir aber auch nicht liegen. Das sehen wir auch in keinem anderen europäischen Land, dass wir in diesem Bereich liegen. Wir müssen aber im Netzbereich schon sehr schauen, dass wir effizient ausbauen. Erdverkabelung ist beispielsweise so ein Thema, hat zu teuren Kosten im Übertragungsnetz geführt. Da müssen wir zu Freileitungen beispielsweise hingehen, Netzanschlüsse doppelt oder mehrfach nutzen, Batteriespeicher wirklich an die Stellen setzen, wo Anschlüsse frei sind. Wir müssen kommunizieren, wo freie Leitungen sind. Wir dürfen uns nicht hinter irgendwas verstecken. Also wir müssen sozusagen den Marktteilnehmern auch die Option bieten, an den Stellen, wo freie Leitungen sind, aktiv zu werden.
Vielen Dank. Ich werde hier schon hingewiesen, du mögest deine Aufmerksamkeitsfolie runternehmen, damit man uns alle schöner sieht. Vielen Dank, das ist gut. Unsere Zuschauer bei Europe Calling sind sehr kommunikativ und aufmerksam. Das wissen wir schon und wir solcher Hinweise bekommt man gerne. Dann gibt es ja noch die Frage, nochmal anonym, nochmal an dich. Wie ist der rasant steigende Strombedarf von KI und Rechenzentren eingerechnet?
Genau, das haben wir berücksichtigt. Auch der Netzentwicklungsplan beispielsweise geht da von Szenarien von 50 bis 100 Terawattstunden auf, haben ähnliche Werte in unseren Szenarien auch hinterlegt als Stromnachfrage, die auch gedeckt werden müssen. Das läuft, haben wir quasi auch als steigende Stromnachfrage mit berücksichtigt.
Okay, kann man eine Einschätzung bekommen, wie viel an Rechenzentren dann hier in Deutschland stattfinden werden?
Ich muss gerade überlegen, wie der Stromverbrauch von Rechenzentren heute ist. Ich glaube, er liegt zwischen 15 und 20 Terawattstunden aktuell. Also wir werden eine Dreiverfünffachung von Rechenzentrenleistung in Deutschland haben wir aktuell sozusagen in unseren Szenarien berücksichtigt. Aber es ist ja ein dynamisches Feld, wo es immer wieder neue Informationen gibt, wie viele Rechenzentren wir jetzt in Deutschland brauchen oder in Europa oder ja.
Es ist zu bedauerlich, dass sich die sinkende Leistung der menschlichen Gehirne nicht senkend auf den Strompreis parallel auswirkt. Aber diesen blöden Witz, gut. Dann komme ich mal hier zu einigen politischen Fragen und gebe damit auch meinen lieben MitveranstalterInnen das Wort. Ich beginne mal mit Jutta und dir gebe ich eine besonders schwierige und besonders beliebte Frage von Bärbel Winkler mit. Und ehrlich gesagt, da hätte ich auch gerne Antwort drauf. Was können wir machen, damit Katharina Reiche diese Studie liest, versteht und dann noch ihren bisherigen Gesetzentwurf in die Tonne kippt? Oder ist das utopisch, weil sie komplett beratungsresistent ist und alles ignoriert, was nicht mit Gas zu tun hat? Ja, also ich weiß auch nicht. Also diese Frage ist hier. Erfreut sich großer Beliebtheit. Bitte aber auch gerne jeden anderen Kommentar, den du gerne oder Fragen, den du gerne an Christoph hast.
Ja, das wüssten wir ja alle gerne, ne? Also wie man Frau Reiche dazu bringt, dass sie sozusagen die reine Vernunft, ne? Die reine Vernunft ist grün, hatte ich einen Aufkleber auf meiner allerersten politischen Mappe. Nein, nur Scherz, aber natürlich ist es schon so, dass wir im Moment uns alle fragen, was treibt diese Frau um? Ja, also das sind wir ja nicht alleine mit, das kannst du ja auch bestätigen, Sven, dass es euch genauso umtreibt und alle freundlichen oder weniger freundlichen Bemühungen plus Beratungen plus Demonstrationen anscheinend nicht weiterbringen. Ich habe tatsächlich ein paar nerdige Fragen, sorry for that. Ich habe natürlich in diese Studie reingelesen und habe festgestellt, ihr habt für die Modellierung bestimmte Jahre herangezogen und habe da so eine Art Mittelwert rausgebildet, ne? Oder nicht Mittelwert, aber habt halt sozusagen, um verschiedene Szenarien zu haben, euch das Wetter dieser verschiedenen Jahre angeschaut. Und ich habe mich natürlich, warum wohl, gerade gefragt, was passiert denn, wenn wir tatsächlich in 2040, 2050 mit ganz anderen Wetterphänomenen zu tun haben. Ich weiß ja, wie meine PV schwächelt, wenn es zu heiß ist. Und inwiefern ist das abgebildet? Und die zweite Frage, die vielleicht noch ein bisschen kniffliger ist, das ist ja schön durchgerechnet mit Kosteneffizienz und so weiter. Mir ist bislang noch kein Modell eingefallen, wie man das tatsächlich auch in ein Geschäftsmodell umwandelt. Denn am Ende des Tages ist es ja so, Solar kannibalisiert sich gegenseitig, Wind dito. Das heißt, wir müssen irgendeine andere Form der Entlohnung sozusagen der Anlagenbetreiber finden, insbesondere wenn eben noch ein gehöriger Teil Abregelung dabei ist. Sie werden ja wahrscheinlich sagen, das ist nicht unser Bericht, da muss sich die Politik was einfallen lassen, richtig?
Gerne das Mikrofon an, das wäre spannender.
Genau, also erstmal zum Wetter. Wir haben die Wetterjahre 2011 bis 2015 genutzt und die werden immer wieder in die Zukunft wiederholt. Wir haben aber gleichzeitig die Temperatur leicht ansteigen lassen. Es hat so einen minimalen Effekt in der Gebäudewärme, dass die dadurch leicht zurückgeht. So Themen wie Temperatur von Solarmodulen haben wir auch berücksichtigt, weil das Thema ja immer schon bei Solarenergie aufgetreten ist. Das ist auch in unseren Profilen sozusagen hinterlegt, dass natürlich durch heiße Temperaturen die Erzeugung ein bisschen, die Effizienz ein bisschen runtergeht. Wir haben tatsächlich diese Windjahre auch berücksichtigt. Es gibt ja verschiedene Überlegungen, was mit dem Wind passiert, potenziell in Klimaszenarien. Das ist aber sehr unsicher. Deswegen haben wir tatsächlich jetzt da nichts groß noch in diesen Szenarien variiert. Bei den Geschäftsmodellen. In den Geschäftsmodellen ist erstmal ganz wichtig, dass die Voraussetzung für Flexibilität in allen Bereichen geschaffen wird. Das bedeutet im Prinzip, dass ich mich ganz stark dafür einsetze, dass wir die Abrechnungsmöglichkeiten haben, dass Flexibilität abgerechnet wird. Abgerechnet werden die erstmal durch die Smart Meter. Im Prinzip brauchen wir den flächendeckenden Smart Meter Rollout, um überhaupt das abzurechnen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Strompreise möglichst vielen weitergegeben werden, weil nur dann, wenn sie weitergegeben werden, dann finden wir ja auch auf der Verbrauchsseite die Möglichkeit, dass sie als Signal gelten, dass jemand seinen Strom verschiebt. Und dann brauchen wir noch einen weiteren Punkt. Wir haben beispielsweise im Wasserstoffbereich ein Thema, wo ich nicht ganz glücklich bin damit, dass wir den Wasserstoff nur erzeugen können aus erneuerbaren Energien, aus bestimmten Anlagen. In den Schaubildern war ja überhaupt keine Kopplung von Wasserstoff von einzelnen erneuerbaren Anlagen, sondern die Wasserstofferzeugung ist ja beispielsweise angeworfen worden, wenn der Strompreis niedrig ist. Und das müssen wir komplett im Prinzip entkoppeln. Der Wasserstoff wird ja nicht günstig aus irgendeiner Gasturbine erzeugt, sondern der Wasserstoff wird ja nur erzeugt, wenn der Strom günstig eingekauft wird. Also wir brauchen eigentlich gar keine Regulierung, die sagt, wir brauchen eine erneuerbare Anlage für den Wasserstoff, sondern wir müssen zulassen, dass diese Flexibilität sich durchreicht. Weil niemand will ja für 20 Cent Strompreis Wasserstoff erzeugen. Also ich hatte ja gesagt, die Preise sind hoch, wenn die konventionellen laufen. Da will ja niemand Wasserstoff erzeugen. Wenn ich für 20 Cent Wasserstoff erzeuge, dann kostet der Wasserstoff 30 Cent und dann will ich aus Wasserstoff irgendwas machen, vielleicht Strom, dann kostet der Strom 60 Cent. Das will ja überhaupt niemand machen. Also wir müssen da die Flexibilität einfach zulassen und diese Preissignale auch wirken lassen. Und wir sehen es ja bei Batterien, es funktioniert. Also die Batterien müssen wir zulassen im Stromnetz, da wo sie sinnvoll sind, da müssen wir schnell sein. Die Batterien werden ja alle ohne Förderung gebaut. Die ganzen Großspeicher werden ja alle ohne Förderung gebaut. Die müssen wir nur beschleunigen, dass die möglichst schnell kommen. Wir brauchen ja keinen Kapazitätsmarkt für die Batterien. Für die flexiblen Kraftwerke brauchen wir einen Kapazitätsmarkt.
Ja, aber ich meine, diese Arbitrage ist natürlich auch irgendwann rum.
Ja, aber wir werden die Erneuerbaren in eine gewisse Überbauung führen müssen. Und diese Überbauung wird schon relativ groß sein, dass wir da relativ viel in die Batteriespeicher einspeichern können. Wir müssen damit leben, dass wir die Erneuerbaren in die Überbauung führen, weil sonst werden wir die Erneuerbaren, werden wir nicht auf 100% kommen. Also wir müssen damit leben, dass wir auch abregeln. Wir hatten es ja auch in meinen Grafiken gesehen. Es wird nicht funktionieren mit der Nutzung jeder Betriebsstunde aus einer Windkraftanlage. Das ist kein betriebliches Optimum.
Ja, Christoph, hätte dich vorwarnen sollen. Jutta ist in der Partei bekannt, dass sie immer die schwierigsten und klügsten Fragen stellt. Allerdings ist die gute Nachricht, das häufigste Opfer sind nicht irgendwelche freundlichen Wissenschaftler oder Parteifreunde, sondern die Europäische Kommission und irgendwelche nervigen Lobbyisten und so weiter. Also das gehört mit zum Programm. Ich will eins noch sagen zu dieser ganzen Frage mit dem Wetter und dem Klima, wie sich das eigentlich ändert. Ob es immer wärmer wird, ist ja gar nicht sicher. Wir kriegen immer größere Debatte, ob die atlantische Zirkulation nachlässt. Deshalb haben wir in 2 Wochen Professor Stefan Rahmstorf zu einem großen Klima-Update eingeladen, um seine Forschungen dazu vorzustellen. Und ehrlich gesagt ist das alles einigermaßen erschreckend, weil etwas, was wie ein unwahrscheinliches Szenario wirkte, nämlich diese sogenannte Abschwächung des Golfstroms, in den Daten immer wahrscheinlicher aussieht. Und das würde bedeuten, dass es in Norddeutschland kühler wird, in Nordeuropa kühler wird, und dann die Temperaturdifferenz zu Südeuropa steigt und wir entsprechend mehr Stürme und Überflutungen und dergleichen Unerfreulichkeiten bekommen. Wer das möchte, ich habe hier schon mal reingepostet, wo ihr euch da anmelden könnt in 2 Wochen. Das wird sicherlich sehr viel Interesse erzeugen. So, jetzt haben wir ja immer noch diese eine Frage hier offen: Wie kriegen wir die Verteilnetzbetreiber dazu, das entsprechende Netz auszubauen? Und es gibt auch noch eine Frage von Arndt F. Wann werden wir in Deutschland endlich in der Lage sein, unsere Elektroautos als Solarspeicher zu verwenden? Wir sind mal wieder deutlich hinter unseren Nachbarn, also Stichwort bidirektionale Wallbox und so weiter. Aber viele der Fragen, da habe ich schon immer parallel an Micha gedacht, weil Michael hat ja gerade die Koalitionsverhandlungen mitbegleitet in Baden-Württemberg, wo es ja auch viel um Energiefragen ging, wo ihr auch die Fortsetzung der Energiewende vereinbart habt mit starken Zielen. Und in Europa ist er zuständig für den Ausbau der Netze. Und das sind ja Netze, also das Grid Package der Europäischen Kommission. Deshalb, Micha, würde ich dir gerne das Wort geben. Und wenn du noch irgendwelche Tipps hast, wie man Katharina Reiche beeinflussen kann, sind die natürlich auch von dir gern gesehen. Ja.
Also erstmal vielen Dank und vielen, vielen Dank für diese Studie. Ich fand es wirklich extrem interessant, jetzt gerade zuzuhören und sich das auch nochmal so durchzudenken, wie das funktionieren kann. Ich finde ehrlich gesagt, also die Herangehensweise ist ja keine grüne Studie, ne? Das ist ja erstmal eine technologieoffene Studie, die irgendwie optimiert. Und das müsste jetzt ja erstmal sozusagen eine Herangehensweise sein, die für alle offen ist. Und dann, wenn ich es richtig sehe, aber in den Verhältnissen sieht man es vielleicht nicht, ist es schon auch relativ viel Power to X, was dann dort drin passiert. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist sozusagen die Flexibilität kommt schon auch sehr stark durch zum Beispiel grünen Wasserstoff und Biogas. Also ich glaube, das sind ja schon mal Dinge. Ich kann euch hier im Vertrauen sagen, ich habe gestern hoffentlich die letzte Runde gedreht für die Verhandlungen über die vereinfachten, wie heißt es, Permitting, also
Genehmigung.
Genehmigung für den Netzausbau. Und das, was der CDU am wichtigsten war, war vor allen Dingen Biogas. Also wenn man sie damit bekommt, vielleicht kriegt man sozusagen da ein bisschen was oder kriegt man sie da über die Schwelle. Was ich so sagen wollte, ist, ich finde es extrem wichtig, also wie kriegt man das hin? Wir müssen es halt auch richtig planen. Und hast du ja gerade gesagt, also diese Netzplanung ist das Zentrale. Und da machen wir gerade auf der europäischen Ebene den Versuch, wenigstens sozusagen diese Planung vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also dass wir sozusagen so eine zentrale Netzplanung machen für Europa, auch mit solchen Szenarien in Richtung, dass wir klimaneutral werden und dann diese Netze in die Richtung ausbauen. Und das wird da, also sozusagen auch paneuropäisch, aber dann auch national. Und das ist, sind so, opt also, und dann muss ich natürlich auch dran gehalten werden, dann müssen die Bundesnetzagenturen in den verschiedenen Ländern dann auch sozusagen solche Planungen machen. Aber ich glaube, also so könnte man das hinbekommen, die Netze sinnvoll auszubauen. Und was ich auch interessant finde, ist auch immer wieder diese Zahl, dass wir, wenn wir es so sozusagen effizient und insgesamt planen, dass wir dann eine halbe Billionen einsparen können europaweit für den Netzausbau. Weil gerade eben ist es sozusagen 27 Mitgliedsländer planen ihre eigenen Netze. Das andere, was wir versucht haben, jetzt bei dieser ganzen Frage von den Genehmigungsverfahren, ist das Verhältnis von den Verteilnetzbetreibern und den Stromeinspeisern oder Stromnutzern etwas abzuändern. Also zum Beispiel, dass es ein Verteilnetzbetreiber nicht einfach, wenn ich einen Anschluss haben möchte, einen Stromanschluss, der nicht einfach nach sagen kann, nee, den gibt es hier nicht. Oder dass er erst innerhalb von 6 Monaten antwortet, sondern diese Antworten müssen dann innerhalb von 3 Monaten kommen und sie müssen mit verschiedensten Optionen kommen und es müssen vor allen Dingen auch die Datenpunkte offengelegt werden. Und das hast du ja auch gesagt, sozusagen diese Transparenz ist extrem wichtig, dass man eben weiß, hier kann ich anschließen oder hier nicht. Und gerade eben wird das alles ziemlich stark zurückgehalten. Also da gibt es verschiedenste Sachen. Ich meine, haben wir noch ganz viele andere Sachen gemacht. Wenn es so kommt, dass man 1 Megawatt Charging Stations jetzt komplett ohne Genehmigung bauen darf und so weiter, also das ist alles zu beschleunigen. Aber das ist vielleicht sozusagen eine Antwort. Was mich nochmal einfach interessieren würde, also zwei beobachten, ich weiß nicht, vielleicht sind die auch nicht richtig, aber das eine ist, wenn ich mir das anschaue, wie die Industrie verbraucht, dann ist sie eigentlich nicht sehr stark in diese Flexibilitäten eingebunden, ne? Sondern das sind vor allen Dingen ist es der Verkehr. Und das sind die Haushalte mit den Wärmepumpen. Und da frage ich mich sozusagen, sind das einfach nicht, oder woran liegt es? Sind da nicht so viele Potenziale? Weil sozusagen mein erster Punkt, und das hatten wir auch in Baden-Württemberg besprochen, ist, dass wir versuchen, in Baden-Württemberg machen wir jetzt so ein Netzausbau-Beschleunigungsgesetz, dass wir auch erstmal sozusagen diese großen Flexibilitäten heben und die sind nun mal erstmal in der Industrie. Und der zweite Punkt, an die ich fragen wollte, ist nochmal, ich finde es interessant, also der Stromimport und Export ist interessant. Ich frage mich, wie sozusagen das außereuropäische Ausland dazu gemodelt worden ist. Also hat es dann sozusagen so einen ähnlichen Hochlauf wie in Deutschland oder bleibt es gleich? Weil Die Idee auch von diesem paneuropäischen Stromnetz und Stromsystem ist ja, dass da eigentlich nochmal viel, viel mehr Austausch stattfindet, dass wir, wenn man es wenn so will, sozusagen eine europäische Kupferplatte haben. Und das natürlich dann auch nochmal sehr stark die Preise senkt, aber auch sozusagen Flexibilitäten schafft. Also wie ist sozusagen das aus Europa gemodelt worden?
Christoph.
Ja, also kann ich, das sind ja im Prinzip zwei Punkte, kann ich kurz darauf eingehen. Erst vielleicht Industrieflexibilität. Da haben wir ja zum einen erstmal in der Industrie sehr viele Anwendungen, wo Strom gar nicht so das Hauptding ist. Also in vielen Produktionsprozessen treibt es Maschinen an, die aber eigentlich was produzieren und wo Strom nur ein ganz kleiner Input-Parameter ist, da ist eigentlich gar nicht so viel Flexibilität drin. Und viele Studien kommen zu dem Ergebnis, dass diese ganzen heutigen Stromanwendungen gar nicht so flexibel gefahren werden. Das haben wir deswegen auch gar nicht so stark flexibilisiert. Was jetzt in Baden-Württemberg passiert ist, dass man versucht, Wärmeerzeuger erstmal sozusagen ergänzt zu hybriden, also hybriden Systeme, dass man eine Gasversorgung ergänzt über eine Stromversorgung oder Wärmeerzeugung und dann sozusagen die Stromerzeugung immer flexibel fährt, um sozusagen in günstigen Stunden diese Stromerzeugung erstmal anzufahren. Wir haben tatsächlich jetzt nicht so viel Flexibilität in der Industrie vorgesetzt, weil das Thema schwierig ist, einfach von der Datenlage zu sagen, ja, da ist ganz viel Flexibilität drin. Viele Industrien sagen, sie wollen oder können ihr Personal etc. nicht so shiften, dass es sich lohnt. Und wir haben jetzt an der Stelle, haben wir vielleicht noch Potenzial, unser Modell zu verbessern, aber im Moment das Ergebnis deckt jetzt erstmal ein relativ starres Verhalten ab. Europäisch haben wir aktuell in dieser Modellrechnung so berücksichtigt, dass im Ausland auch was passiert. Wir haben die Möglichkeit, dass Strom abgenommen werden kann im Ausland, aber nicht muss. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Strom beziehen können, aber es gibt auch Stunden, wo kein Strom da ist. Wir haben hier in dieser Modellierung keine explizite Abbildung von Europa, arbeiten gerade daran. Das Modell ist fertig, wird eingesetzt. Die nächste Studie ist dann zu Europas, verspreche ich.
Da machen wir dann wieder ein Webinar dazu. Das passt zu Europe.
Das sieht doch so aus, als wenn das ein Angebot ist, Micha. Ich glaube, so macht man Marketing, wenn man solche Studien schreibt. Hier sind noch zwei weitere Fragen. Einmal noch anonym: Wie wird sich der jährliche Stromverbrauch ändern, wenn mehr Wärmepumpen und E-Fahrzeuge in Betrieb sein werden? Das hattest du gezeigt. Vielleicht kannst du die Folie noch mal zeigen, damit wir das noch mal in den Fokus bekommen. Das kann man, glaube ich, sehr schnell hier treffsicher beantworten.
Also im Prinzip sieht man es in
Jetzt
diesem
sieht man
Schaubild.
noch gar nichts, du müsstest es erstmal teilen. Eine Panik. So viel Zeit muss sein. Aha.
Man sieht es eigentlich in diesem Schaubild relativ gut. Wir haben diesen großen Bereich Strom, da haben wir die Gebäude. Und es ist ungefähr so, also hier sieht man ja auch die Umweltwärme. Es ist quasi die Umweltwärme, die aus der Luft entzogen wird. Und entsprechend ist circa so ein Drittel dieser Menge ist der Strom, der in Wärmepumpen hier in die Gebäude reingeht. Man muss sich vorstellen, in die Gebäude geht ja noch sehr viel mehr Strom rein. Wir sind da auch Gewerbe in diesem Gebäudebereich drin. Wir haben aber auch natürlich auch einen Ofen und Licht, was hier reingeht in die Gebäude. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel den Verkehr. Das ist quasi diese komplette Breite sind circa, oh, ich kriege jetzt die Zahl nicht auswendig hin. Also von der Größe müsste es ungefähr 100 bis 200 Terawattstunden sein, die in den Verkehr reingehen. Also sowohl in den LKW als auch in den PKW-Verkehr, wo eben größtenteils elektrisch versorgt wird. Wenn man noch genau hinschaut, gibt es auch noch Flüssigkraftstoffe im Verkehr. Es ist aber vor allen Dingen der Flugverkehr, der eben ja auch abgedeckt werden muss und der nicht elektrifiziert worden ist.
Ich gehe direkt weiter mit den Fragen. Dr. Philipp Schmargold, ein bekannter Parteifreund aus Schleswig-Holstein, fragt: Wie kann Offshore-Windenergienutzung in Nord- und Ostsee angesichts des Rückzugs von Investoren gestärkt werden? Längere Vergütung statt frühzeitiger Rückbau, kein Rückbau der kompletten Fundamente, wenn sich schon Artenvielfalt gebildet hat. Was noch? Danke und klimaschutzfreundliche Grüße, Philipp. Mag jemand dazu etwas sagen? Offshore, die Begeisterung behält sich in Grenzen. Offshore-Energie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist auch nicht so Top-Thema. Christoph, ich kann zumindest kurz was dazu sagen. Wir hatten ja die Situation, dass die letzte Ausschreibung gescheitert ist. Es gab keine Bieter. Und die beiden großen, erfolgreichen Bieter für die Nordsee waren BP und Total. Und beide signalisieren recht deutlich, sie haben keinen Bock zu bauen und zahlen lieber die Konventionalstrafe. Das ist alles höchst ärgerlich und ein großes Problem für die Energiewende. Aus meiner Sicht kann man da zwei Sachen daraus lernen. Erstens muss man in diesem Bereich Konventionalstrafen hoch genug machen, weil der Punkt ist einfach, wenn Preise steigen oder man anderswo mehr Geld verdienen kann mit der gleichen Technik, das gehört zum normalen Betriebsrisiko eines Bieters. Und es geht nicht, dass man diese Auktionen macht und dann wird nicht gebaut. Also das finde ich, ist wirklich ein großes Problem und darüber muss man sprechen. Auf der anderen Seite müssen die Ausschreibungen so sein, dass es für die Investoren hinreichend attraktiv ist. Und zwischen diesen beiden Zielen muss man natürlich optimieren. Und klar ist, das wäre vielleicht nochmal interessant, an dem, wie das im Modell ist, wie wichtig der Offshore-Bereich ist und welche Folgen es hat, wenn die Jungs da nun nicht bauen. Und das sich noch lange hinzieht, weil was ich höre ist, aus dem Ministerium gibt es jetzt zwar Aktivitäten, aber richtig Top-Priorität ist das noch nicht, was sehr bedauerlich ist, weil wir die Leistung als relativ stabile Leistung brauchen. Vielleicht könntest du auch in deinem Graphen noch mal zeigen, welche Bedeutung die Offshore-Energie hat, gerade in den Zeiten, wenn als die Leistung runterging aus dem erneuerbaren System.
Ja, ich habe gerade kurz nachgeschaut. Ich habe in den Schaubildern immer Onshore und Offshore-Wind zusammen abgebildet als eine Farbe, deswegen kann ich es jetzt nicht so gut zeigen. Es ist getrennt, aber dann der Einfachheit halber zu einer Farbe aggregiert. Was kann man vielleicht noch aus so Systemsicht zu Offshore-Wind sagen? Ich glaube, wir müssen natürlich uns erstmal anschauen, Onshore-Wind ist häufig günstiger. Müssen wir erstmal feststellen. Onshore-Wind ist von der Erzeugung Lokalität immer näher am Verbrauch als Offshore. Müssen wir auch festhalten, der Onshore-Windausbau ist auch in den Bundesländern stark, wo Offshore angeschlossen wird. Also wir haben hier schon auch verschiedene Themen. Und gleichzeitig noch ein wichtiger Punkt, die eigentlichen Betriebskosten sind bei Offshore-Wind auch höher als bei Onshore-Wind. Also wenn die dadurch, dass ich natürlich immer erst Anlagen abschalte, die teurer im Betrieb sind, und natürlich habe ich einen Verschleiß höher auf See als auf Land, ist es natürlich auch so, dass ich eher meine Offshore-Anlage abschalte, wenn ich sie nicht benötige. Dadurch kann ich natürlich auch weniger verdienen. Also wir haben da schon so ein gewisses Thema, dass diese Anlagen nicht ganz günstig positioniert sind, wir sie aber glauben deswegen zu brauchen, weil wir Onshore-Wind nicht so viel zubauen wollen. Also wir könnten Onshore-Wind mehr zubauen, wenn wir die Flächen damit vollstellen. Also die Idee ist ja quasi, die Meeresflächen anstatt von Landflächen zu nutzen. Und ja, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es sinnvoll ist, eben nicht alles an Land zu stellen, weil es uns irgendwann zu viel wird. Das ist eigentlich der Beweggrund für Offshore. Es gibt noch den Beweggrund, dass ich häufig Wind auf See habe, wenn ich mal an Land nicht habe. Aber der Unterschied ist da, ja, aber ja, wir merken auch vielleicht nicht ganz so entscheidend. Also es gibt schon verschiedenste Stellschrauben, die es halt auch nicht ganz einfach macht. Und wir müssen halt gucken, dass wir die Regelung auch bei den Auktionen, wie du gesagt hast, so sinnvoll gestalten, dass die Projekte realisiert werden, wenn wir sie haben wollen. Ja.
Es wäre auf jeden Fall spannend, wenn man das irgendwann nochmal sehen könnte. Das ist, ja, dann habe ich natürlich vorhin vergessen zu beantworten, dass dieses Webinar wie alle Europe Calling Webinare natürlich aufgezeichnet wird und sich die Aufzeichnungen auf YouTube auch großer Beliebtheit erfreuen und ihr sie natürlich gerne verbreiten dürft. Dann haben wir hier noch Peter Selmke. Kann Biogas in Anführungszeichen etc. aus extra angebauten Pflanzen überhaupt als grün betrachtet werden, bei dem mehrfach höheren Flächenbedarf pro Kilowatt im Vergleich zu PV und Windkraft und das auf Kosten von Wäldern, Mooren, Nahrung, Wohnen und Flutschutzflächen? Und da ich weiß, dass das ein Thema ist, was Jutta besonders umtreibt, würde ich dir das auch gerne gleich vorwerfen.
Ja, genau. Vielen Dank. Ich war gestern interessanterweise auf einer Lobbyveranstaltung extra, um mir das mal anzuhören, wie die das so behaupten. Biogas, the scalable solution. Ja, also die skalierbare Lösung, was natürlich ein absoluter Witz ist, weil wenn wir was haben, was wir ganz bestimmt nicht vermehren können, dann ist es Land, ne? Also eher im Gegenteil, es wird ja jetzt weniger mit steigendem Meeresspiegel. Aber tatsächlich wurde dann also dort fröhlich behauptet, man könne aus landwirtschaftlichen Resten und aus sogenannten Cover Crops, also Zwischenfrüchten, die eben nicht dann als Futter verwendet werden oder als Lebensmittel verwendet werden und aus irgendwelchen organischen Resten und natürlich auch nicht zu vergessen, aus Gülle und Dung könne man also problemlos super viel Biogas machen. Und ich sage es jetzt mal so, natürlich ist auch Biogas Teil der Lösung, gar keine Frage. Aber wir werden es weder verwenden können, um damit Raumwärme zu erzeugen. Ja, also was Dämlicheres kann ich mir kaum vorstellen mit diesem kostbaren Molekül. Und dankenswerterweise war auch gestern CIFIC da. Sven wird sich an die erinnern. Das ist der Europäische Chemieverband. Und die haben also gesagt, ja, Leute, langsam, langsam, wir brauchen das Zeug. Ja, und hört mal auf, das hier als die ultimative Lösung zu alles zu verkaufen. Wir haben jede Menge fossilen Feedstock, den wir, also fossile, stoffliche, fossile Nutzung, die wir ja auch ersetzen müssen. In der Tat, Anbaubiomasse wird, glaube ich, von uns Ökos ganz generell sehr kritisch betrachtet. Anders sieht es natürlich bei Reststoffen aus, die nicht in die Tierfutterproduktion oder Vergleichbares gehen können. Und anders sieht es natürlich auch bei beispielsweise das, was ihr vielleicht in eurer Biotonne habt, ne? Ob man das jetzt in ein Kompostwerk tut, ob man das in eine Biogasanlage tut, da streiten sich auch die Geister. Ich finde, es gibt für beides gute Gründe. Wenn es um Gülle und Mist geht, also es ist mit Sicherheit besser, als das Zeug auf die Felder zu kippen, wobei die Gärreste dann natürlich immer noch den ganzen Stickstoff enthalten. Das heißt, irgendwann kommt er dann doch wieder auf die Felder. Aber zu sagen, das ist skalierbar, würde ja auch natürlich bedeuten, wir brauchen dann noch mehr Tiere. Und womit füttern wir die Tiere? Mit Soja aus abgeholzten Regenwaldflächen. Kann es also nicht sein. Nein, also in der Tat, wir brauchen Biogas. Wenn überhaupt, bin ich ein Fan davon, Wildpflanzenmischungen zu nehmen, die man dann, keine Ahnung, alle 3 Jahre mal absenzt und das Zeug dann in die Biogasanlage wirft, von mir aus, wenn man den Boden abmagern will. Aber ich bin kein Fan von Anbaubiomasse, auch nicht die sogenannten Kurzumtriebsplantagen. Wir können mit dem Land wirklich was Besseres anfangen.
Ich lasse das mal so stehen. Ich neige auch dazu, dem im Großen zuzustimmen. Ich glaube, dass wir insgesamt in der ökologischen Bewegung noch nicht an einem Biogas und Biomasse und Bioenergie Konsens sind. Und das ist, glaube ich, nötig. Also unterschiedliche Teile reden sehr unterschiedlich. Wir sind dort nicht in der Klarheit, die wir, glaube ich, insgesamt haben sollten. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen, die in den Brit von Christoph fallen und würde dann auch langsam zum Schluss kommen. Und zwar gibt es zum einen die Frage, auch anonym, Dunkelflaute ist ja üblicherweise ein ideologischer Kampfbegriff. Deutschland und Europa sind ja nicht so winzig, dass überall das gleiche Wetter herrscht. Wenn an einer Stelle in Deutschland oder Europa gerade mal kein Wind weht, gibt es garantiert Bereiche, wo es kräftig weht. Gleicht sich das nicht irgendwie aus? Das ist die erste Frage. Und die zweite, die ich gerne hier noch vorlesen würde, ist von Volker Stelzner, in Klammern KIT, zu den Prozentangaben der Erneuerbaren an der Stromproduktion. Gelten die Werte nur für die Werte, die über das öffentliche Netz eingeleitet werden oder absolut? Hintergrund der Frage, werden die Mengen, die selbst erzeugt und direkt verbraucht werden, mit betrachtet? Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch gestellt und deshalb habe ich sie einfach mal frech vorgezogen. Christoph.
Genau, die Eigenversorgung, die versuchen wir mit zu quantifizieren. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob sie drin ist. Man findet die Werte für den Eigenverbrauchschätzung für Solar auch auf den Energy Charts. Ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es in den Prozentzahlen drin ist. Stichwort, was war die andere Frage?
Wie weit sich der Ausgleich,
Ja.
Solar und Wind in Europa und so
Ja.
weiter.
Genau. Also tatsächlich sehen wir immer wieder Wetterbedingungen, wo wir europaweit insgesamt relativ wenig Wind haben. Und wir müssten ja auch uns vorstellen, selbst wenn wir jetzt in Spanien ganz viel Wind hätten, dann müssten wir auch eine sehr, sehr dicke Leitung von Spanien nach Europa, nach Deutschland ziehen. Sagen wir, wir wollten jetzt 30 Gigawatt Windstrom aus Spanien nach Deutschland bringen, dann brauchen wir eine Leitung um dieser Größenordnung, die von Spanien nach Deutschland, geht. In dieser Größenordnung haben wir das jetzt in unserem Modell auch nicht berücksichtigt und ich glaube, es ist auch nicht ganz so ein gutes Optimum und diese Stromleitung in der Realisierung auf diese Entfernung, wenn sie nicht gerade durchs Meer gehen, ist relativ schwierig. Also wir haben die Importe berücksichtigt, aber wie ich vorher gesagt habe, es gibt eben auch Stunden, wo es kein Import möglich ist. Diese Hitzewelle gerade ist eigentlich ein gutes Beispiel auch dafür, dass wir gerade relativ wenig Wind haben. Wir haben viel Solareinstrahlung, aber jetzt zum Beispiel heute Abend sind die Strompreise deswegen so hoch, weil wir in Europa relativ wenig Wind haben in der Summe gerade abends. Weil durch diese Hitze ist so eine Art, ja, das Wetter ist eben nicht so windig, dass wir tatsächlich viel Winderzeugung gerade haben.
Anderthalb Stunden gehen immer schnell rum, wenn es spannend ist. Ich würde gerne zwei, drei abschließende Bemerkungen noch machen. Auf der Messe konnte man mit diesem Modell auch rumspielen. Ich hoffe, dass es das bald online gibt. Genauso gab es die Frage, also da konnte man Parameter ändern und dann sah man, wie sich der Preis ändert und wie sich der Strommix ändert. Ich bin mir sicher, Jutta wird das stundenlang machen. Also ist ganz herrlich und da kann jeder mitspielen und man hat das Gefühl, richtig Master of the Power System zu sein. Also ich kann nur sagen, wäre schön, wenn das bald online ist. Und genauso gab es den Wunsch nach einer Kurzfassung. Wenn es sowas gibt oder wo das dann veröffentlicht ist, mir gerne schicken, Christoph. Ich schicke das allen Angemeldeten dann zu oder auch sonst, wenn es Informationen gibt, sodass das weitergetragen werden kann. Das Zweite ist, was mir auch auf der Messe klar geworden ist. Die Frage, wie kann man Katharina Reiche nur überzeugen? Ich halte mich zurück, persönliche Analysen zu machen, warum und wie und sie drauf ist und so. Aber eins weiß ich aus der Politik. Wenn die erneuerbaren Branche und ihre Freunde, Netze, Flexibilitäten, Speicher und so weiter, genauso hart drauf wären wie unsere Bauern, dann hätten wir eine ganz andere Debattenlage. Ich habe den Eindruck, das wird immer noch als so ein Sonderthema gesehen mit der Energie. Obwohl so viele Menschen davon betroffen sind, gibt es bisher keinen Aufstand der Branche. Die sind zwar extrem unglücklich und sagen, alles ist so unsicher und da werden Milliardeninvestitionen auf Eis gelegt, aber bisher sind die mit ihren Firmenwagen nicht nach Berlin gefahren. Das fehlt. Und ich bin mir sicher, das würde sich auch meinungsbildend auswirken. Was auf jeden Fall Wirkung gezeigt hat, sind die Wahlsiege in Baden-Württemberg, in München, auch dass ihr in Rheinland-Pfalz trotz so einem Kopf-an-Kopf-Rennen nicht total abgeschifft seid. Daher, das macht natürlich Eindruck, weil man daran sieht, diese Themen der Grünen verschwinden nicht einfach, sondern die sind weiter in der Gesellschaft und die Leute wollen, dass da Dinge passieren. Aber ich würde mir wünschen, dass die erneuerbaren Branche da deutlicher wird, vor allem weil wir es inzwischen mit milliardenschweren Investitionsblockaden zu tun haben. Auf der Messe war ein zentrales Thema die Blockade bei den Speichern. Du hast das so nebenbei gesagt, Christoph, an Orten, wo klar ist, dass man sie eigentlich errichten kann, gibt es keine Transparenz. Wo kann wie viel gebaut werden? Viele Netzbetreiber brauchen ewig, bis sie Netzanschlussbegehren überhaupt zulassen, obwohl das rein marktwirtschaftlich ohne Förderung errichtete Systeme sind. Und da können wir noch große Fortschritte machen, wenn wir diese Blockaden lösen. Das andere ist, bei Wind und Sonne haben wir inzwischen richtig Schäden durch die hohe Unsicherheit im Markt. Auch da ginge viel, viel mehr. Und zuletzt, wo wir bei den Strompreisen mal landen, wird auch stark davon abhängen, wie gut die Preise sind. Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen am Ende auch regionale Preissignale, dass die Preise dichter an der Realität der Elektronen sind. Und dann wird das ganze System auch marktwirtschaftlich effizienter. Ja, wir bleiben dran bei dem Thema. Unsere Kampagne Rettet die erneuerbaren Energien machen wir weiter in Deutschland. Und genauso seid ihr in Brüssel weiter an der Gesetzgebung. Ich weiß, das sind schwierigere Bedingungen, als wir das schon mal hatten. Aber was Michael eben von den Genehmigungen erzählt hat, klang doch positiv. Und Jutta, du weißt, ich war immer ein Fan davon zu versuchen, dass wir uns mit der chemischen Industrie verbünden. Das ist schwierig. Und dass du jetzt hier Positives von CEFIC sagst, das macht mich natürlich froh. In der Tat werden wir unsere Industrie brauchen. Und egal wie wir es machen, die Strompreise in Europa, wenn wir unsere energieintensive Industrie haben, behalten wollen, da werden wir der Industrie Sonderregime geben müssen, wie wir es in der Vergangenheit übrigens auch fossil gemacht haben. Und das wird nicht aufhören. Also das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und das heißt, auch hier gibt es Flexibilitätsoptionen und Anreize sollten entsprechend gesetzt werden. Aber der Strom, der nötig ist, den müssen wir denen zu wettbewerbsfähigen Konditionen geben oder ihnen umgekehrt grüne gesicherte Märkte in Europa für ihre Produkte sichern. Aber ignorieren können wir das Problem der Preise im Übergang nicht. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, in 2 Wochen geht es weiter mit Stefan Rahmstorf und seinen neuen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie es mit der Klimakrise weitergeht. Solange trinkt genug, genießt das Eis und macht's gut. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Einen besonderen Dank an Christoph Kost und seine Studie und Gruß ans Fraunhofer. Tschüss.